In der letzten Folge erzählte ich über die Entstehung des Inhalts meines TEDx-Talks. Doch dann ging die Arbeit erst richtig los. Ich weiß gar nicht wann und noch weniger warum ich eine seltsame Angst, die ich vielleicht eher als Unbehagen bezeichnen sollte, vor der Bühne entwickelt habe. Ich weiß, dass ich eloquent bin. Ich weiß, dass mir die Themen nicht ausgehen. Und selbst wenn ich einen Blackout hätte, würde es niemandem auffallen. Ich könnte so lange quatschen, bis es mir wieder einfallen würde. Aber plötzlich, mir wurde es mulmig zumute, wenn ich auch nur daran dachte, mit einem Mikro auf die riesige Bühne zu gehen und die erwartungsvollen Gesichter zu sehen. Meine Stimme empfinde ich nicht als schön. In der Schule sagte Sascha, mein damaliger bester Freund, immer, ich würde wie Kermit im Stimmbruch klingen. Und irgendwie habe ich es verinnerlicht. Wenn ich aufgeregt bin, bewegen sich meine Lippen nicht, wie ich es will. Meine Stimmbänder zittern und alle noch funktionierenden Muskeln versteifen. Nichts geht mehr. Nun habe ich den Talk zugesagt. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist die Chance, mich neu zu positionieren. Das werde ich nutzen. Los geht's, dachte ich. Und mir schlotterten dabei die Knie. Ebenfalls über Twitter wurde mir auch Anna Momba-Hers empfohlen. Alle sagten, sie sei die Beste für alles, was mit Auftritt zu tun hat. Sie könne alles besser machen. Die Nervosität, die Angst, die Stimme, die Körperhaltung, die eigene Präsenz. Also genau meine Themen. Die Arbeit mit ihr war nicht ohne. Es war nicht nur eine Stunde und ab da an lief es. Ich arbeitete hart. An der Atmung, an der Einstellung vor allem, aber auch zu meiner Arbeit, zu dem, was ich zu sagen habe. Ich lernte das zu zeigen, was ich kann, was ich will und mit einem Selbstbewusstsein und einem offenen Lächeln zu sprechen. Was gibt es eigentlich zu verstecken? Sie versteckt mich im Tag doch auch nicht. Naja, was soll ich sagen? Das Coaching bei Anna ist auch der Grund, weshalb ich jetzt total entspannt, ruhig und ohne Angst und Hektik hier reinspreche. Dass mein Podcast endlich online gegangen ist. Ich führe seitdem auch anders Telefonate, es ist wirklich wahr. Ich bin Anna unheimlich dankbar. Für ihr Vertrauen in meine Fähigkeit. Für ihr Dranbleiben und das Motivieren. Sie hat nicht aufgegeben, obwohl ich manchmal kurz davor war. Es gibt wenige Menschen, die so viel Klarheit und Kompetenz ausstrahlen und vermitteln. Ich denke, man hört es. Ich bin ein großer Fan. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören unseres Gesprächs und für den nächsten Auftritt auf der Bühne könnt ihr dafür dabei bestimmt viel lernen. Viel Spaß! Also vor mir sitzt jetzt Anna Momba-Hers. Anna, ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, uns wiederzusehen.
Ja.
Und dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Sehr schön, hier zu sein.
Und wir haben schon vorher ganz viel gequatscht, aber wir haben, also ich habe immer noch viel Energie und Neugierde, was du zu erzählen hast und erzählen wirst. Und vielleicht stellst du dich einfach vor. Und ich habe mir keine Fragen überlegt. Ich werde einfach sehen, was gleich kommt.
Okay. Mein Name hast du schon gesagt, heiße Anna Momba-Hers. Ich habe 15 Jahre als Schauspielerin gearbeitet. Das ist aber auch schon 13 Jahre her, was ich das letzte Mal gedreht habe. Seitdem habe ich in erster Linie als Coach, Trainer und mittlerweile immer wieder auch als Facilitator gearbeitet. Mhm. Am Anfang waren das in erster Linie Schauspieler, denen ich geholfen habe, ihre eigene Sichtbarkeit an diesem fürchterlichen Mikromarkt. Er ist wunderschön auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist so ein Mikromarkt einfach fürchterlich anstrengend. Mhm. Und ich habe ihnen geholfen, auf diesem Mikromarkt sichtbar zu werden. Mhm. Und wir sind von Anfang an Leute aus der Corporate-Welt gekommen und haben gesagt, das finden wir total spannend, was du machst. Können wir das bitte auch haben? Und auch wenn ich nicht immer verstanden habe, warum die das nicht können, am Anfang, habe ich angefangen, mit Corporate-Menschen zu arbeiten. Und dann immer mehr auch mit Einzelpersonen, die weder Künstler noch im Corporate-Kontext unterwegs sind, so wie du.
Genau. Ja, und was beinhaltet deine Arbeit genau? Also wenn du sagst, du arbeitest heute mit Corporate-Menschen oder, also was bedeutet das? Ich glaube, das wissen einfach viele auch gar nicht tatsächlich. Wer sind genau die Menschen, mit denen du arbeitest? Sind das Führungskräfte oder sind das, ja, worum geht's genau und was bringst du denen bei?
Es sind oft Führungskräfte oder Experten, die entweder ihre Sichtbarkeit erhöhen wollen, indem sie für bestimmte Vorträge oder Keynotes mit bestimmten Vorträgen oder Keynotes sich sichtbar machen wollen. Oder es sind Leute, die ganz normale Präsentationen machen müssen und gerne in denen sichtbarer werden würden oder mehr Spaß haben wollen dabei oder eben schneller mehr bewirken wollen.
Aha, schneller mehr bewirken, das heißt auf den Punkt kommen.
Zum Beispiel auf den Punkt kommen, aber auch inhaltlich. Also sich nicht nur das machen, was der was das Unternehmen vorgibt, wie sie es machen sollen. Mhm. Also es wird ja oft, verstecken sich Leute, die zum Beispiel Verkaufspräsentationen machen müssen. Verstecken sich hinter sowas wie der Aussage, ja, wir machen das alle immer so. Und dann sprechen sie sogar alle irgendwie gleich. Es gibt sowas wie eine Verkaufssprechweise. Ja. Mhm. Man weiß schon, wenn das heißt, jetzt fällt mir natürlich prompt, ich verdränge da sehr gut, glaube ich, kein so ein klassischer Satz ein, aber
aber ich weiß genau, was du meinst.
Es klingt im Ohr immer gleich.
Mir fällt jetzt auch kein Satz ein, aber ich weiß trotzdem.
Haben Sie darüber schon mal nachgedacht?
Ja, genau.
Der Satz ist, kann man sagen, aber kann man den nicht auch anders sagen? Und ja, wie würdest du den sagen?
Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie ich das machen würde, aber ich sehe auf jeden Fall schon die ganzen Vorträge, die ich auf YouTube eine Zeit lang studiert habe. Ja. Ich kenne sie alle. Alle deutschsprachigen Videos auf der Bühne gefühlt. Also bei den Vorträgen. Kenne ich gefühlt. Und da habe ich auch immer gleich gedacht, das ist gut und das ist schlecht. Und ich wusste dann nach der Arbeit mit dir auch, warum. Wenn jemand zum Beispiel auf der Bühne steht bei einem Vortrag und hin und her läuft, wie so ein Hampelmann. Dass man wirklich denkt, meine Güte, bleib doch mal stehen. Mhm. Worum geht's hier gerade?
Ja.
Also sowas.
Natürlicher Fluchtinstinkt, den Menschen haben, dem kann man nachgeben, muss man aber nicht.
Genau. Ja, aber man kann dann ja auch einfach schlechter zuhören.
Ganz schwer, also viel schwerer. Man kann auch viel schwerer senden, wenn man hin und her läuft. Mhm. Also wenn ich wirklich was zu sagen habe.
Dann steigen auch die Verkaufszahlen nicht.
Ja, ja. Ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen und die hatte so einen schönen Satz. Sie hat gesagt, sie hilft Teams mittlerweile dabei, wirklich miteinander zu sprechen, wirklich miteinander zu reden. Und immer dann, wenn wir das tun, wenn wir wirklich jemandem was sagen wollen, reden wir auf eine bestimmte Weise und dann klingt das nicht mehr floskelhaft und dann gibt es einen Inhalt, dann geht es mir um etwas.
Ja.
Und für die Bühne muss ich mir dafür ein paar Gedanken machen, da so reinspringen. Da besteht dann die Gefahr, dass man das macht, dass man so die sichere Bank wählt, sozusagen, und dann dabei so klingt nach sicherer Bank. Was du definitiv nicht gemacht hast.
Vielen Dank.
Sowas von gar nicht.
Ja, das war mir auch wichtig, dass ich nicht etwas runterratter, weil ich, weißt du, das hätte ich ja machen können und wie die meisten das auch machen. Ich denke dann tatsächlich oft aber an Männer. Also oft die Hampelmänner auf der Bühne sind oft Männer, die hin und her laufen, habe ich so.
Ich kenne auch Frauen. Also gerade im Corporate, also in Unternehmen kenne ich auch Frauen, die ihre Energie dann besser im Griff haben.
Ah ja.
Also das ist einfach eine Möglichkeit, Energie abzubauen. Ja. Ganz schlicht so. Kann man so machen, wie gesagt. Würde auch jeder Tiger dem zustimmen, der im Käfig sitzt. Ist aber nicht schön anzugucken und man kann dabei nicht senden.
Ja, und jetzt steige ich mal gleich ins Thema ein. Wie kann man denn die Energie, wenn die nun mal da ist, ne? Also das kenne ich von mir ja auch. Und mein Problem ist ja, die Energie ist da und ich suche oft nach Wegen, die Energie zu in etwas Positives umzuwandeln, dass ich mich selbst nicht verliere. Wie kann man das machen, dass man dann, wenn man auf die Bühne geht, on point ist und nicht mehr hin und her zappelt, weil die Energie einfach überflüssig ist?
Als allererstes atmen lernen.
Ja, atmen.
Also wir können alle atmen.
Mein Lieblingsthema.
Genau, atmen können wir eigentlich alle. Aber es ist das ist ein kompliziertes Ding. Auch ich lerne immer noch dazu. Man könnte denken, ich habe das vor, oh mein Gott, 30 Jahren angefangen zu lernen. Und lerne immer noch.
Mhm. Zu atmen?
Und meinen Atem besser kennenzulernen, genauer zu nutzen, achtsam zu sein, wenn er mir verloren geht oder wenn er mich treibt. Mhm. Und wie ich ihn einsetzen kann, damit es mir gut geht. Mhm. Und genau, also ne, die Bauchmuskulatur, die tiefe Bauchatmung ist das beste Werkzeug, um sich in so einen Fokus zu bringen. Dann brauche ich die. Unsere Körper sind dafür gemacht, diese Mega-Energie auszuhalten, die mit dieser Aufregung zusammengeht. Das ist, so ist dieser Körper gedacht. Also muss ich gar nicht in Bewegung gehen. Wenn ich die Kontrolle dafür kriege.
Genau, dass man das nicht muss, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, genau.
Denn ich kann gar nicht.
Und es geht ohne.
Genau, und das habe ich oft aber gedacht, Mann, Mist, ich habe so viel Energie, wohin denn damit? Wohin?
Und was ist das, was jetzt sich, hat sich das für dich verändert in der Arbeit?
Es hat sich geändert, insofern, dass ich mir erlaube, die Energie zu spüren. Ja. Also wenn man sie spürt, also sie ist ja da, und wenn ich das aber nicht bewusst wahrnehme, wow, ich habe gerade viel Energie im Körper, sondern irgendwie über Schnappatmung dann beginne, mein Körper beginnt das zu regulieren, dann ist es blöd. Mhm. Wenn ich aber spüre, ich habe richtig viel Energie, wow, wie toll.
Ja.
Und das erstmal als was Positives zu sehen, kombiniert mit der Atmung, das habe ich gelernt durch dich wirklich, und auch über Punkte sprechen. Mhm. Das war eins meiner wichtigsten Lektionen. Je aufgeregter du bist, desto langsamer sprichst du bitte.
Und mit Punkten.
Mit Punkten.
Um dich zu sammeln.
Genau.
Ja. Genau. Ich glaube, was auch hilft, ist, sich wirklich der eigenen Sendung bewusst zu werden. Also sich zu verbinden mit dem Grund, warum man diesen Vortrag hält. Mhm. Oder auch diese Präsentation macht. Und da wird es natürlich, wenn ich jetzt in einem Verkaufspräsentationskontext bin, vermutlich deutlich schwieriger, als wenn man deinen TED-Talk nimmt. Das war deine Geschichte.
Ja.
Und du hattest eine ganz intrinsische Sendung. Mhm. Da gab es eine Message, das war für dich wichtig, dass du das allen erzählst. Mhm. Das ist natürlich eine tolle Motivation. Das hilft einem relativ schnell, also das ist tatsächlich eine Hilfestellung, um in den Fokus zu kommen.
Genau.
Wenn ich was erzählen soll, wo ich denke, ja, oder ob in China ein Sack Reis umfällt.
Genau, das frage ich mich tatsächlich aber gerade.
Ja.
Wenn ich für jemanden arbeite und ich muss nun mal jetzt für dieses Unternehmen oder was auch immer ein Verkaufsgespräch oder
Vortrag halten. Teilweise hilft es da tatsächlich, die ganz individuelle Motivation zu erforschen.
Warum einen überhaupt für dieses
Unternehmen? Ja, erstmal fangen wir damit an, warum arbeite ich eigentlich für die? Genau. Also wenn es gelingt zu sagen, ja, aber klar, ich mag das Produkt. Mhm. Oder ich bin begeistert über die Technologie, die wir dabei einsetzen. Mhm. Das muss ja nicht das Produkt sein. Vielleicht ist es die Technologie. Oder vielleicht habe ich überhaupt Bock auf Technologie. Also wenn ich meine Verbindung zu dem Produkt gefunden habe, dann kann ich in eine Sendung kommen. Mhm. Also dahin kommen, meine Sendung zu vermitteln.
Genau, also das, genau, denn das ist ganz, ganz wichtig nochmal, finde ich, war für mich auch wichtig zu hören, das Publikum nimmt immer alles wahr.
Ja.
Also die spüren, wenn du unruhig bist, die spüren, wenn du nicht etwas nicht ehrlich meinst.
Man kann es hören, also
wenn man
Sätze, die man so oft gesagt hat, klingen einfach zu oft gesagt. Ja, Sätze, die man nur auswendig gelernt hat, die klingen auswendig gelernt. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist, finde ich, sprechen mit Kindern, mit den eigenen Kindern. Also es gibt bestimmte Sätze, die sagt man wahnsinnig oft. Mhm. mein ältester Sohn heißt Wladimir. Wenn ich Müll nicht rausgebracht früher, dann habe ich halt gesagt, oh Wladi, ey, kannst du mal kommen, Mülleimer. Und der Sound, wie ich, das kann ich hier gar nicht so machen, wie ich wirklich mit ihm geredet habe, weil ich so genervt war von ihm, das war natürlich immer derselbe Sound.
Ja.
Das Ding ist, Menschen werden taub, wenn sie etwas zu oft hören. Wirklich, das kann man dann nicht mehr hören. Mhm. Der hat mich nicht hören wollen, sondern der hat mich nicht gehört. Und irgendwann dahinter zu kommen und sagen, also wenn ich jemanden nicht erreiche, wie jetzt meinen Sohn, dann liegt es nicht daran, weil er nicht willig ist, mich zu hören, sondern daran, dass ich nicht in der Lage bin, so mit ihm, so ihn anzusprechen, dass er mitbekommt, dass ich mit ihm rede.
Ja, das ist
also kann ich
spürt
meine,
den Kontakt nicht.
Genau, wenn ich meine Sprache verändere, meine Wortwahl oder meine Melodie oder meine Absicht, dann habe ich angefangen, sehr spielerisch damit zu werden. Und das macht Spaß, erstens. Und zweitens, ja, also je älter sie werden, desto weniger kann man sie austricksen, das gebe ich zu. So ganz kleine Kinder kann man total lange, indem man es einfach immer anders sagt, dazu bringen, dass sie einem zuhören.
Das ist ein super Tipp, finde ich.
Und es ist übertragbar in jede Situation in der Kommunikation mit Kollegen, mit Kunden, mit einem Publikum.
Ja, aber auch tatsächlich muss ich gerade denken in der Führung.
Ja.
Also wenn du immer die ganze Zeit etwas genervt sagst, das hören die Mitarbeiter
natürlich
nicht.
Und sie hören auch, nein, sie hören nicht mehr, sie hören da nicht mehr zu.
Aber weißt du, um diesen Kontakt aufzunehmen, das ist jetzt der zweite Gedanke, den ich habe, dafür brauchst du echt auch Energie.
Aber die hast du ja, wenn du aufgeregt bist.
Stimmt.
Du hast gerade gesagt, du kannst sie spüren.
Stimmt.
Also du hast recht. Der zweite, als erste ist, für mich selber sorgen. Immer die erste Regel. Erst für mich selber sorgen. Über Atmung, mir meiner Message, meiner Motivation klar werden. Der zweite ist, in Verbindung gehen.
Und diese Verbindung, die empfinden, glaube ich, viele als mühsam.
Naja, es ist einfach nicht unsere erste Wahl.
Ja.
Wenn wir uns schon sozusagen ausliefern auf der Bühne, dann ist unsere erst und dem Tiger zum Fraß vorwerfen, dem Säbelzahntiger, der Horde an Säbelzahntigern, die da unten sitzen, dann ist nicht unsere erste Wahl zu sagen, so und jetzt gucke ich mal denen in die Augen und dann kriege ich vielleicht besser mit, dass die mich auffressen werden gleich.
Weil man sich verletzlich dazu
wahnsinnig verletzlich macht. Aber dabei ist genau dieser Blick in deren Augen das großartigste Werkzeug, weil in diesem Blick, wenn ich Menschen angucke, ihnen wirklich in die Augen gucke und mit ihnen in Verbindung trete, dann schüttet sich bei mir und bei denen Oxy aus. Wir verbinden uns zwangsläufig. Das kann dazu führen, dass sie mich blöd finden oder dass ich die blöd finde, aber ich verbinde mich. Und bei einem Vortrag sorgt es selten dafür, dass die Leute dich blöd finden. Also nie kann ich jetzt nicht versprechen, aber das ist ja immer mehr als eine Person im Publikum.
Ja.
Und vielleicht gibt es mal einen dabei, der das zu offensiv, zu was auch immer findet.
Ja, oder es muss ja auch nicht mal was Persönliches sein.
Genau.
Wenn man einfach jemanden an die Ex-Frau oder an den ehemaligen Chef oder wen auch immer erinnert, na dann mag man den halt nicht. Oder die Stimme. Stimme ist ja auch so ein Thema.
Genau. Kann sein, dass die Stimme mich an irgendwen erinnert und dann mag ich den Menschen nicht.
Genau. Ja, ja.
Aber diese eine Person ist ja nicht das Publikum.
Genau.
Und wenn ich mich wirklich zur Verfügung stelle, indem ich Menschen zeige, wer ich bin, und indem ich ihnen in die Augen gucke. Manchmal kann man das nicht auf großen Bühnen, weil das Licht so hell ist. dann kann ich sie aber hören.
Ja.
Du wirst es auch auf dem TED-Talk. Hast du eigentlich das Publikum gesehen?
Ich habe sie tatsächlich überwiegend gesehen, ja.
Das heißt, es war nicht so ein helles Licht auf dich.
Also die ersten Reihen habe ich gesehen.
Aber danach nicht mehr?
Ja, genau.
Klar, okay.
Aber die ersten fünf, würde ich sagen, sechs.
Ja, das hilft schon, ne?
Ja,
aber tatsächlich ist, du wusstest, wie groß der Raum ist, oder?
Ja, das habe ich vorher mir bei der Probe genau angeschaut.
Sehr gut.
Mit dem Gedanken an dich und habe einmal den linken Balkon, einmal den rechten Balkon und vorne die Reihen angeschaut. Und dann habe ich gedacht, das sind meine Punkte später, die ich dann...
Wo du hingehen willst mit
deinen Gedanken. Genau, wo ich hingehe und die werde ich miteinander verbinden und genau.
Aber du hast auf jeden Fall die ersten Reihen auch sehen können.
Ja.
Und mit denen konntest du in Verbindung gehen.
Genau.
Hast du die anderen gespürt?
Ich habe sie alle gespürt.
Ja.
Ich habe sie alle gespürt.
Genau, man kann die spüren. Also,
aber das erfordert wirklich Mut.
Ja. Aber weil du dich verletzbar machst, weil du dich den Säbelzahntigern glaubst auszuliefern. Wenn du diese Hürde aber nimmst.
Ja.
Und da hilft es halt wirklich vorher zu üben, zu trainieren, atmen zu lernen. Und das, ich finde die Beschreibung von dir echt wundervoll. Und auf den Punkt zu sagen, wahrzunehmen, da ist Energie. Mhm. Weil ich glaube, es fängt alles damit an, dass wir sagen, oh, das ist zu viel, ich kann das nicht halten. Genau. Und nicht mehr hinspüren.
Genau.
Und dann aber können wir auch nicht spüren, die anderen nicht spüren, wenn wir uns nicht essen. Ja. Es fängt immer mit dir an. Mhm. Und dann können wir die anderen, halten wir die auch aus.
Ja, weil ich glaube, weil man aufhört, die anderen auch als Gefahr oder...
Aber das muss man, das ist, glaube ich, genau das, das ist erst nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, dass dein vegetatives Nervensystem versteht, ah, das läuft hier gerade, das geht, die bringen mich nicht um.
Alles gut.
Alles gut, alles gut. Das ist, das dauert ein bisschen, bis dein vegetatives Nervensystem das glaubt. Und bis dahin musst du aushalten, was in dir vorgeht.
Genau. Aushalten.
Im Sinne von hingucken, nicht im Sinne von wegmachen.
Mhm. Ja, genau. Vielleicht sogar fast damit spielen. Also im das Sinne von...
schon?
Ja, also wenn man spürt, es breitet sich in der Brust aus, mein Bauch kribbelt, ach wie schön. Also es ist, also was heißt schön, aber ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber ich habe gesagt, früher habe ich immer gedacht, oh mein Gott, ich fühle so viel. Und heute bin ich aber nur froh, oh mein Gott, ich fühle so viel und so schön. Also es ist doch super, dass man nicht also stumpf auf die Bühne geht, dass man nicht im Kontakt mit den Menschen so, ja, langweilig, ja, das ist mein Leben, ja, bla bla, sondern voller Energie und voller Elan. Und
das Tolle ist, das fühlt sich ja ein bisschen an wie mit ganz vielen Menschen sehr innig begegnen.
Ja, genau.
Also was wirklich schön ist.
Ja, wirklich schön.
Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man über diese Schwelle rüberkommt am Anfang. Und was du beschreibst, klingt für mich wie einen Lernprozess, den ich auch machen musste am Anfang, als ich noch Schauspielerin war, von wahnsinnigem Lampenfieber. Wenn man dann anfängt, seine ersten Jobs, sich um seine ersten Aufträge so zu bemühen und damals noch am Theater Vorsprechen fährt und drei Rollen und sagen muss, wer man ist und was man mitgebracht hat. am Anfang in Panik. Mhm. Und irgendwann dahin zu gehen und zu wissen, ich habe jetzt Lust darauf. Ja. Also diese Energie kann beides sein. Erstmal ist das nur körperliche Energie. Die ist dazu da, eigentlich, dass ich mich bewege. Deswegen finde ich das so wundervoll, was wir zusammengearbeitet haben, weil genau da bist du, ne? Da bewegen ist nicht.
Bewegen ist nicht. Genau. Und dann.
Und trotzdem geht es.
Ja.
Das finde ich war tatsächlich eine ganz tolle Erfahrung. Es geht trotzdem. Mhm. Diese Energie ist eigentlich dazu da, sich zu bewegen. Aber wie du sie nennst, das entscheidet dein Gehirn. Das entscheidet dein Mindset, was wie immer du es nennen willst. Die Art, wie du es betrachtest, entscheidet, wie du es nennst.
Du meinst,
du kannst es Lampenfieber nennen, Angst. Vorfreude, du kannst es Angst nennen, du kannst es Aufregung vom ersten Date nennen.
Versagensängste.
Ja.
Ja.
Und es kann lustvoll sein und es kann qualvoll sein. Das entscheidest du mit der Art und Weise, wie du es interpretierst. Mhm. Nicht anders.
Was für mich auch eine der schönsten Sachen war, zu lernen, was meine Stimme angeht. Als ich zu dir gekommen bin, dann hat meine Stimme immer so gezittert, wenn ich so vor allem in so Themenbereiche kam, die für mich emotional waren. Also über den Tod zu sprechen, ich meine, bitteschön, ja, es ist ja auch echt, also heftiger geht's ja eigentlich gar nicht. Und trotzdem wollte ich dieses Zittern weghaben. Und dann haben wir in der Arbeit herausgefunden, dass es mein Bewegen ist. Also wie kann ich zeigen, dass es mir gerade nahe geht? Mhm. Wie kann ich gerade zeigen, dass es mich berührt? Und dieses, dass die Stimme manchmal wegbricht oder dünner wird. Und als ich das dann angefangen habe anzunehmen oder anders zu sehen, nicht, oh nee, meine Stimme bricht schon wieder weg, sondern, ah, das hat mich gerade berührt scheinbar. Mhm. Und dann wurde die Stimme immer fester. Das war interessant. weil ich der Stimme erlaubt habe, nicht immer fest sein zu müssen. Mhm. Also wirklich cool.
Ja, das Ding ist, Emotionen, wenn wir versuchen, sie unter Kontrolle zu behalten, dann fliegen die uns um die Ohren. Mhm. Wenn wir allerdings lernen zu sagen, gerade in so einer Extremsituation, wo so viel Energie im Körper ist, wie auf einer so einer Bühnensituation wie die, in die du dich da gewagt hast, dann können wir an so einen Punkt kommen, dass wir uns sagen, ah, das ist Energie und ah, ich habe jetzt dieses Gefühl, wie du gerade beschreibst, ah, offensichtlich hat mich das berührt.
Genau.
Und wenn wir es nur wahrnehmen und nicht kontrollieren, dann ist es, mir hat meine Schauspiellehrerin vor gefühlten 100 Jahren gesagt, jedes Gefühl und jede Emotion sind wie ein warmer Sommerregen. Ich mag dieses Bild, weil es ist wirklich jedes, auch das Schrecklichste.
Ja, es ist so.
Sie kommen und wenn ich sie nicht halte, wenn ich sie nicht kontrolliere, dann gehen die auch wieder.
Ja.
Und dann kann jedes Gefühl wie ein warmer Sommerregen sein. Wenn ich allerdings versuche, mich vor ihnen zu schützen, mich gegen sie zu wehren, sie unter Kontrolle zu kriegen, dann wird es kompliziert. Und dann wird es verkeilt.
Zum Hagelsturm.
Genau. Dann wird es kein warmer Sommerregen.
Genau.
Ja. So beschreibst du das auch, finde ich.
Ja, genau, so fühle ich das inzwischen auch. Also auch jetzt, dass ich hier mit dir sitze und spreche. Also ich habe dir das ja schon erzählt. Ich habe ja vor einem Jahr schon die Lust gehabt, einen Podcast zu machen, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Und die Technik hatte ich auch schon. Ich habe mir schon alles überlegt, ja. Und ich habe auch schon sogar, ich war online schon sogar. Ich habe ein paar Folgen. Weshalb das aber keiner weiß, ich fand die so furchtbar, diese Folgen, dass ich die niemandem, ich habe es nie gepostet und erzählt.
Okay.
Und tatsächlich sind sie auch furchtbar gewesen, weil ich mich selbst in so ein Ding pressen wollte. Wie, so machen das die anderen und deine Stimme darf nicht zittern und so musst du das machen und so. Und das fühlte sich richtig falsch an. Es fühlte sich falsch an. Total falsch. Total falsch. Und jetzt sitze ich mit dir hier und ich habe das Gefühl, ich habe meine Stimme ganz anders im Griff. Und das ist ja trotzdem hier auch jetzt eine kleine Bühne.
Ja.
Also man sieht mich zwar nicht oder uns, wo wir sitzen, bei mir im Wohnzimmer. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie eine Bühne, weil ich
spreche. Wie du ja auch vor einem Jahr gemerkt hast, also das hat nicht funktioniert, das in der totalen Kontrolle zu machen.
Ja, Intuition bei der Arbeit ist auch, also oder beim Sprechen ist auch ganz, ganz wichtig.
Ja, du hast ja auf dem TED-Talk tatsächlich auch inhaltlich wirklich gesurft. Als ich ihn dann sehen durfte, endlich, als er rauskam, habe ich echt vor meinem Rechner gesessen und habe echt gefeiert, welche Wege du genommen hast, die so...
Die wir vorher nicht geübt haben.
Das war echt erstaunlich.
Ja, ja.
Und du bist ruhig geblieben. Und also es hat dich offensichtlich eher gefreut. Also für mich sah es aus, wie als wenn du dich freust über jede neue Kurve, mit der du noch nicht gerechnet hattest.
Genau, ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist. Ich glaube, ich habe einfach so richtig freigegeben.
Ja.
Und das, das erfordert auf jeden Fall Übung, Zeit, Mut, alles zusammen. Also,
Es bringt mich auf eine Frage. Du hast ja auf Twitter gefragt, ob jemand eine Frage hat. Ich habe das noch gelesen auf dem Wiki.
Ja.
Und da war ja jemand mit einer Frage. Das passt ja ein bisschen da rein gerade, oder?
Ja,
nämlich,
stimmt.
Die Frage war, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiere mich, wenn ich das nicht richtig wiedergebe, wie gehe ich mit so starken Emotionen um, die mich so doll berühren, dass mir sogar die Tränen kommen können? Und du hast ja so einen starken Anfang gemacht, in dem du ja beschrieben hast, die Leute haben geweint.
Ja.
Nicht du, aber die Menschen, die dir zugeguckt haben.
Ich auch fast durch die Verbindung, wenn du siehst, die Menschen weinen, dann denkst du, oh Gott, oh Gott.
Das berührt dich.
Natürlich.
Du kannst nicht drumherum, das ist ein Echo, das kommt zu dir zurück.
Genau.
Das, was du ausgesendet hast und was sie weinen macht, kommt zu dir zurück.
Genau.
Natürlich.
Ja.
Warum es dir nicht passiert ist, ist, weil du geübt hast.
Ja, ich habe bei dir, kann man ja ruhig jetzt erzählen, ich habe in einer Stunde bei dir ein, zweimal schon geweint. Auch. Ja. Also, genau.
Und zu üben, ah, okay, das kommt und es geht. Wenn es passiert wäre, hättest du dich auch nicht gerissen, glaube ich.
Ja, am Ende habe ich ja sogar die Tränen zugelassen.
Genau.
Und das war am Ende auch in Ordnung für mich. Ja. Am Anfang wollte ich es nicht.
Nee, aber du hast sie nicht, du hättest, wenn du sie nicht unterdrücken könntest, könntest wahrscheinlich nicht unterdrückt, sondern du hast halt genau in dieser Wahrnehmung, ah, guck mal, jetzt kommt da eine Rührung. Ja. Die kommt als Echo, auf das ich sowas bewirke gerade. Also, das ist ja auch eine Interpretationssache. Ist es, weil du über den Tod redest gerade? Oder ist es, weil du über den Tod redest, etwas, was deine Zuschauer berührt? Und bist du eigentlich berührt, weil du die berührt hast?
Das ist eine gute Frage.
Und ich glaube, das ist passiert. Du hast diesen ersten Teil so oft gesagt, der hat dich nicht mehr erwischt.
Ja, das stimmt.
Erwischt hat dich, dass du mit diesem ersten Teil andere erwischt hast.
Mhm. Das stimmt,
ja. Und das ist wie so ein Echo. Du hast ja gesagt, irgendwann ist es eher passiert, weil du mit denen so verbunden warst. Mhm. Also ist es passiert, weil du es hat dich berührt, dass du sie berührst.
Genau, ja.
Und das ist ein tiefes, schönes Gefühl.
Ja, klar.
Das einen rühren kann und einem die Tränen in die Augen treiben kann.
Ja.
Aber es ist keine innere Not.
Nee, genau.
Wie es in der Auseinandersetzung vorher sehr wohl manchmal war, wenn wir gearbeitet haben. Ich glaube, man muss, wenn man so eine heiklen Themen angeht, in einer vertrauensvollen Situation auch durch diese paar Täler durch. Das darf man nicht für die Bühne aufsparen.
Ja.
Sondern die muss man vorher durchwandert haben, damit man die schon mal kennt. Von den Fußtritten. Wo geht der Fuß hin? Wie komme ich aus dem Tal wieder raus? Wo ist der Ausgang aus dieser Schlucht?
Genau.
Auf der Bühne ist diese Form der Rührung, die du beschreibst, die aus dem Schwingen mit dem Publikum kommt, die ist wunderschön und die wird immer handelbar sein. Da kannst du entscheiden. Jetzt nicht. Das ist, weil das ist ja
das,
Teil dessen, was da passiert gerade.
Genau, aber das...
Aber es ist kein tiefes Tal.
Ja, und es ist auch zu diesem Thema, was ich gemacht habe und zu den Tränen, die ich auch hatte, also in der Probe, es ist total wichtig, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, zu sagen, man muss das noch mehrmals durchlaufen haben, diese möglichen Schmerzpunkte, um sie in der Probe zuzulassen, vielleicht sogar zu sagen, ich kann das alles nicht, ich will das auch nicht.
Auch das Risiko einzugehen, das tut man damit, ja.
Genau, es tut mir so weh, es schnürt mir die Kehle zusammen, ich spreche über den Tod, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich habe Angst.
Genau.
Und weil ich das tatsächlich kannte, konnte ich dann in den Minuten, wo ich dann gemerkt habe, ich bin berührt, über die Atmung wieder gehen und auch ein bisschen, ein Tick länger zu schweigen als vielleicht
in der Probe.
Ja, genau, in der Probe. Es sah aber am Ende gar nicht komisch aus, habe ich gemerkt. Für mich fühlte sich das Schweigen ewig an.
Ist immer so, ja.
Aber den Leuten auch 30 Sekunden mehr zu geben, zu fühlen und mich in diesen Sekunden zu sammeln und zu sagen, ich freue mich und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter.
Das geht, wenn man vorher diese Schmerzpunkte, wie du es beschreibst, durchgeprobt hat und schon mal diese durchwandert hat. Wenn man etwas nicht Eigenes reproduziert, sondern zum Beispiel eine Szene, eine Emotion als Schauspieler produziert. Es gibt Emotionen, die kann man überproben, indem man sie zu oft geprobt hat, für die Kamera dann, nicht auf der Bühne, aber für die Kamera, kann man dann nicht mehr an so eine Explosivität der Emotionen. Also Emotion verbraucht sich an einer Stelle auch. Also aus meiner eigenen Geschichte gab es einen gespielten Orgasmus. Der war gefaked, ein Fake-Orgasmus auf so einer...
Der wurde wahrscheinlich mit der Zeit immer besser.
Nee, der wurde mit der Zeit immer schlechter. Es war so, ja, das war eine Sitcom, es war eine Comedy-Geschichte, es war mit Publikum aufgezeichnet und wir haben die ganze Woche geprobt. Mhm. Und ich wusste damals noch nicht genug. Und ich habe auf dieser Bühne gesessen und habe diesen Orgasmus gefaked. Und die ersten Male mit so einem Karacho, dass alle tierischen Spaß hatten, ich auch. Und dann haben wir die Aufzeichnung gehabt. Und ich bin weit unter dem geblieben, was ich vorher erlebt hatte. Mhm. In dieser Reproduktion sozusagen. Und habe da dann verstanden, ich habe es quasi verbraucht. Und dann, das funktioniert in allen extremen Emotionen.
Ja.
Und ein bisschen hast du quasi den großen Schmerz, der da ohne Frage drin ist, für diesen textlichen Zusammenhang, in dem du da durchgeschritten bist, auch schon abgearbeitet. Das lässt sich nicht, das wird dir nicht mehr in derselben Weise um die Ohren fliegen, wenn du es so durchwanderst.
Einerseits gut, aber andererseits auch echt blöd, finde ich.
Nee, in dem Fall gut. Also,
wie kann man denn trotzdem, wenn es
nicht so hintereinander, dann brauchst du mehr Zeit und du brauchst andere Ressourcen. Also, wenn wir gewollt hätten, dass du diesen Schmerz wieder erlebst, wollten wir nicht, würden wir nicht wollen, so, dann hätten wir das anders gebaut. Wir haben das so gebaut, dass du das durch, ne, dass wir in der Arbeit, du dir das zutiefst vertraut wurde. Mhm. Und weil es dir so vertraut geworden ist, wie diese Schritte, die du durch deinen Text machst, die waren dir so vertraut, dass nichts da war nichts Unheimliches mehr. Mhm. Und dadurch hat es dir auch keine Angst mehr gemacht. Was dann passiert ist, war die Rührung der anderen.
Nein, Gott sei Dank. Also das ist der richtige Maß auch an Übung war und nicht zu viel auch. Wie bei deinem gespielten Orgasmus.
Das wäre dir aber an der Stelle nicht passiert. Dann hätten wir an dem Tag ganz viel proben müssen. Erinnerst du dich, ich habe gesagt, prob nicht so viel an dem Tag.
Ja, genau.
Damit hatte das zu tun.
Ja, stimmt.
Wach nicht auf und fang an, das durchzumachen. Du hast so gut vorher gearbeitet, dass du das nicht. Und es war klar, dass du deine Emotionalität brauchen wirst. Mhm. Und wenn du dann morgens noch und mittags noch und kurz davor noch geprobt hättest, dann wäre dir das passiert, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Aber das, die Gefahr, das hast du nicht gemacht.
Ja, ich hatte gerade so irgendwie einen Gedanken, ob ich wirklich nicht auf den Text geguckt habe. Ich glaube, ich habe vorher auf den Text geguckt. Aber ich habe den Text nicht gesehen.
Ah.
Ich habe drauf geguckt, aber ich habe nichts gesehen. Also, weil ich einfach, ich war schon völlig blind. Also für...
Das ist auch gut so. Du hast so gut gearbeitet, das war alles da.
Nochmal zu deiner Arbeit, Anna. Wenn die Leute zu dir kommen, mit welchen Themen kommen die meistens?
Die kommen primär mit Auftritts- und Vortragsthemen. Das kann aber auch ein Thema sein wie jemand, der weiß, dass er zum Beispiel zu durchlässig für Emotionen ist.
Oh ja.
Also in einem Meeting sitzt und wenn er angegriffen wird, alles im Gesicht ablesbar ist. Das ist für viele Meeting-Situationen nicht hilfreich.
Ja.
Also wenn man, also gerade Frauen haben oft eine enorme Durchlässigkeit. Es gibt aber auch das andere, dass man, also Kerle, deren Impulsivität, denen auch verdammt oft im Weg sind. Dann sind wir bei Emotionsmanagement. Das kann auch ein Thema sein.
Mhm.
Also das ist das, was, wenn ich mit dir arbeite oder wenn ich an Vorträgen und Keynotes arbeite, dann machen wir Emotionsmanagement.
Ja.
Automatisch.
Mhm.
Ja, Selbststeuerung, Emotionsmanagement. Aber du bist nicht zu mir gekommen, weil du Selbststeuerung und Emotionsmanagement wolltest. Menschen, die zu mir kommen, weil sie möchten, dass ihre Vorträge unterhaltsamer, besser, auf dem Punkt sind, die kriegen Emotionsmanagement und Selbststeuerung geschenkt. Das kommt automatisch dabei. Das ist mein Trojaner.
Ja, verstehe.
Es gibt aber auch Menschen, die deswegen kommen.
Mhm.
Die gerne in der Lage wären, zu entscheiden, wann sie ein Gefühl sichtbar machen und wann nicht.
Hast du das Gefühl, dass irgendein Kernthema bei allen Menschen ist?
Allen auf der ganzen Welt, meinst du? Oder die zu mir kommen?
Die zu dir kommen. Also etwas.
Sich sichtbar machen, immer.
Mhm. Also es geht oft um, also eigentlich immer um Sichtbarkeit.
Ja. Und den, also viele würden vielleicht sagen, den Mut dazu aufbringen oder sie zu dosieren. Also es gibt auch die, die kommen, um es zu dosieren.
Mhm.
Aus karrierestrategischen Gründen. Ah, das ist die kleinere Gruppe, aber die gibt's.
Die kleine. Ja, verstehe ich. Mhm.
Ja, also ein Umgang, ein bewusster Umgang mit Sichtbarkeit.
Ja, interessant. Ja. Sichtbarkeit ist auf jeden Fall ein großes Thema hier bei allen. Egal, wo man hinguckt. Ne? Also man will einerseits sichtbar, manchmal ja auch unsichtbar werden.
Wenn ich es entscheiden kann, ne? Also die Wahl zu haben. Genau. Es steuern zu können. Also der Grund, warum sie kommen, ist irgendeine Form von Auseinandersetzung mit ihrer Sichtbarkeit. Mhm. Das, was sie alle brauchen, ist Selbststeuerung. Ah, Emotionsmanagement. Ja. Also das, woran wir im Kern arbeiten, was wir ja auch gemacht haben.
Ich mag das Wort, Emotionsmanagement. Das finde ich richtig cool. Dieses Wort, das gefällt mir.
Ja, es gibt auch Leute, die sagen, das ist gar nicht schön, weil wer will das schon managen? Aber so wie wir vorhin über Führung geredet haben, in dem Kontext, also Selbstführung letzten Endes. Ne? Ja. Also da ist es vielleicht besser hinzuordnen sozusagen.
Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, dass man so eine Handvoll an Emotionen, sage ich mal, hat zur Verfügung und dass ich aber bewusst aussuche, welche Emotion ich für diesen Auftritt brauche.
Ja, und das kann auch dieser Begegnung, also mit Menschen, die gerade nicht machen, was toll wäre für mich. Wie mein Sohn früher mit dem Mülleimer, ja, der den einfach nicht runterbringt. Auch das ist ja, da erreiche ich eindeutig nicht, was ich bewirken möchte. Mhm. Und zu gucken, wie ich, ne, dann kann ich brüllen. Meistens wahrscheinlich in einer Tonalität und in einer Wortwahl, die er schon 100 Mal gehört hat und die er nicht mehr, also die er de facto, für die er kein Ohr mehr hat. Mhm. oder ich finde einen Umgang mit meinen Emotionen, einen Umgang, der meinen Kopf frei genug lässt, damit ich eine neue, gute Idee haben kann.
Ah, ja.
Dazu wäre es gut, ich würde nicht in Rage gehen. In Rage habe ich keine guten neuen Ideen. Mhm. Aber einen coolen Spruch, mir hat mal ein sehr geschätzter Kollege gesagt, weißt du, was du machen kannst? Du kannst rufen. Hey, guck mal hier, hier ist was, komm mal ganz schnell. Mülleimer, jetzt. Hat funktioniert. 1-2 Mal, dann war er zu alt. Aber diese Grundidee, spielerisch mit Sachen umzugehen, und nicht immer dasselbe zu machen, was eh nicht bewirkt, was ich erreichen
will. Also Learning im Grunde genommen, hey, wenn du merkst, etwas funktioniert nicht in der Kommunikation, dann liegt es nicht an den Menschen.
Mit dem du gerade sprichst.
Mit dem du gerade sprichst, genau. Sondern an der Art und Weise, wie du sagst.
Und selbst wenn es an dem anderen liegt, was hilft's?
Ja.
Das Einzige, was ich verändern kann, ist mein Verhalten. Mhm. Also selbst wenn ich objektiv sagen könnte, nee, mein Sohn und ich wären eine Verabredung. Der Müll war sein Job. Ist objektiv.
Ja.
So. Und warum muss ich es überhaupt sagen? Mhm. Kann ich denken, hilft aber nichts. Ist richtig, hilft aber nicht. Dagegen eine spielerische Lösung zu finden, statt mich im Kopf zu verkeilen. Und so aufzuregen, dass meine Denkfähigkeit reduziert wird. Das Tolle an Selbstführung ist, dass es einem den Kopf frei macht für neue, andere Lösungen, spielerischere Lösungen.
Wie reagieren denn die Gesprächspartner, die davon, von meinem Wandel, so nenne ich das mal, betroffen sind? Oder
mein Sohn zum Beispiel hat 2-mal gemacht, was ich wollte, und danach hat er gesagt, ich weiß, dass du mich verarscht.
Genau, aber wie ist es denn zum Beispiel mit Mitarbeitern? Wie reagieren die denn, wenn du mit einer Führungsperson arbeitest, Verhandlung geht es wahrscheinlich auch, Gehaltsverhandlung.
Das sind Kontexte, in denen man nicht so spielerisch sein kann, wie ich das mit meinem Sohn
mache. Genau. Das wollte ich
sagen. Guck mal her, ich wollte sagen, ich will 1000 Euro mehr. Nee, bringt nichts, sehe ich auch so. Aber ich kann, wenn ich in der Lage bin, mich so zu steuern, dass ich quasi bei Verstand bleiben kann, obwohl ich mich eigentlich gerade wahnsinnig ärgern müsste. Oder sonst früher immer geärgert hätte. Dann kann ich auch noch in Situationen, wo ich denke, oh, jetzt fährt es aber richtig gleich gegen die Wand, wahrscheinlich trotzdem noch also andere Ansätze finden. Ich finde dann ein Argument, das ich vorher noch nicht gebracht habe. Mhm. Mir fallen neue Sachen ein, die ich so noch nicht aufs Tablett gebracht habe. Das heißt, mein Gesprächspartner merkt es am Ende eher daran, dass ich gewappnet bleibe, auch wenn er glaubt, er treibt mich in die Ecke.
Vielleicht sogar authentischer, ne?
In jedem Fall ein stabileres Gegenüber.
Ja, das.
Also ich glaube, die Menschen erleben uns dann eher stabil. Mhm. Was nicht immer gewollt ist von der anderen Seite, selbstverständlich. Mhm. Es kann ja sein, dass die andere Seite beabsichtigt, bewusst oder unbewusst, völlig egal, mit meiner Instabilität umzugehen. Dann mit Stabilität zu antworten kann Ärger verursachen, aber keinen mehr, auf den der andere hinweisen kann. Er kann nicht sagen, du bist ja völlig blöd, dass du jetzt so stabil bist. Mhm. Wieso hast denn du jetzt einfach cool und entspannt geantwortet, du Blöde? Das funktioniert nicht. Also der muss dann mit dem umgehen, was ich antworte. Und er geht dann vielleicht raus und fragt sich, was war denn das gerade?
Mhm. Oder vielleicht spürt er oder sie die eigene Schwäche nochmal dadurch.
Kann passieren, er kann dich dann auch noch döber finden. Mhm. Mhm. Aber er kann dann nicht den Finger drauflegen.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Ja, toll.
Das kann man viel eher, wenn du einbrichst.
Ja, genau.
Wenn du immer wieder dieselben Argumente bringst.
Das heißt, verletzlich zeigen ist gar nicht unbedingt verletzlicher sein.
Das gilt für die Bühne, nicht für jede Meeting-Situation. Das würde ich nicht automatisch für alles übertragen. Es gibt Kontexte, im Gegenteil, wo man auch lernen muss, die eigene Verletzlichkeit, die eigene Verletzbarkeit gut zu schützen. Was aber nicht darüber geht, dass ich sie verneine. Also ich kann ein Pokergesicht nur aufsetzen, wenn ich weiß, in mir brodelt es gerade. Wenn ich atme, das, was du auf der Bühne beschrieben hast. Es kann ja sagen, ich bin zutiefst verletzt. Ne? Die Interpretation dieses Zustands im Körper kann sein, boah, das hat wehgetan. Mhm. Fiese, blöde Kuh. Oder gemeiner Arsch. Mhm. Oder es kann sein, boah, das ist eine Stelle, an der werde ich nicht einknicken.
Ah ja.
Mhm. Ist eine Interpretationssache. Mhm. Und wenn ich das lerne, für die Bühne oder in kritischen Meetings oder auch in kritischen anderen Gesprächen.
Ja, ist ja egal.
Ja, es ist tatsächlich egal. Ja. Jede kritische Situation, jede kritische Herausforderung birgt in sich den Moment, in dem ich entscheide, wie will ich das, was ich hier fühle, interpretieren. Mhm. Und ich kann es so interpretieren, dass es mich weiterbringt. Oder ich kann es so interpretieren, dass es mich ausliefert. Mhm. Da fängt dann Selbstführung an, für mich.
Schön. Also das war schon fast das perfekte Schlusswort. Wir sind jetzt seit einer Dreiviertelstunde im Gespräch. Und am Ende frage ich immer noch, hast du noch etwas, was du den Menschen da draußen gern sagen würdest? Also
Ich knüpfe mal gleich an das, was wir gerade... Also wenn ich einen Weg finden könnte, der ganzen Welt zu erzählen, dass unsere Körper, und zwar egal, dank dir weiß ich, egal mit welchen Grundvoraussetzungen wir in dieser Welt unterwegs sind, unsere Körper sind dafür gemacht, mit unseren Emotionen umzugehen.
Oh, toll.
Und wir können das lernen. Wir lernen das leider oft, viel zu oft nicht. Mhm. Aber an sich können wir das. Und dafür sind sie gemacht, dass wir mit unseren Emotionen, dass wir sie nicht wegdrücken müssen, dass wir mit ihnen umgehen und trotzdem bewirken können, was wir erreichen wollen. Mhm. Ja, ich würde mir wünschen, dass ich das der ganzen Welt erzählen kann.
Ja, hast du ja jetzt gemacht.
Genau.
Finde ich sehr, sehr schön. Ja, das lasse ich jetzt einfach so stehen, ohne zu kommentieren, weil ich das ganz, ganz toll finde. Ich könnte das so schon wieder ganz viel erzählen. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Danke. Ich glaube, wir haben alle heute viel gelernt.
Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, genau.
Ciao.
Tschüss.